Herzlich willkommen bei der, die das Social Media Podcast Social Vita. Ich bin Pascal. Das stimmt nicht.
Mach einfach weiter. Ich finde es witzig, wenn das drin bleiben würde, oder nicht?
Und ich bin Paulina. Neben mir sitzt Pascal. Das ist mein Co-Founder. Und gemeinsam haben wir Charles & Charlotte gegründet, eine Social Media Agentur, die sich auf Vertical Video fokussiert. Im ersten Teil sprechen wir heute über Alkohol, eine offene Stelle bei Charles & Charlotte und über den Regenerationsprozess in einem anstrengenden Arbeitsalltag. Und im zweiten Teil haben wir Guido hier von Pushfire und sprechen mit ihm über Gaming-Marketing. Eine sehr, sehr spannende Folge, wo ich tatsächlich vorher gar nicht so viel Ahnung zu hatte. Ich finde die sehr insightful geworden und ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei.
Viel Spaß!
Hallo Pascal.
Hallo Paulina.
Ich habe zwei Themen mitgebracht.
Ich bin gespannt.
Thema Nummer eins ist eher eine kleine Werbepause. Und zwar, wir suchen unbedingt eine Social Media Managerin oder einen Social Media Manager für unsere Agentur Charles & Charlotte. Und ich dachte, ich platziere das auch nochmal hier, weil ich dachte, das erreicht bestimmt die richtigen Leute. Gerne 2 Jahre bis von mir aus auch 10 Jahre Erfahrung. Richtig geiler Partner, richtig geiles Team. Ja, das ist mein erstes Thema.
Jobanzeige. Wie man so schön sagt, ein Thema in eigener Sache. Mhm. Genau, also das wichtig und da sind ja noch ganz viele andere Positionen, die wir suchen. Ne?
Was
suchen
genau,
wir noch?
Aber wir machen jetzt hier nicht eine Werbesendung.
Nee, okay, dann machen wir schade. Jetzt dachte ich, wir könnten auf den Trainer auf. Wenn einmal der Damm gebrochen ist, okay. Ich finde, deine Moral sei hochgelobt, Frau Schumann.
Okay, zweites Thema.
Hau direkt raus.
Alkohol. Ja. Ich kann kein Alkohol mehr trinken. So krass. Also A liegt es daran, dass ich Restless Legs habe. Das ist so ein Syndrom, dass ich dann meine Beine so zucken. Also nicht, dass man so wippt oder so, wie das Leute machen, wenn sie nervös sind, sondern wirklich so ein, ich habe den Drang, halt meine Beine zu bewegen. Es wird immer besser, wenn ich viel Sport mache, aber es wird halt schlimmer, wenn ich Alkohol trinke. Und ich bin heute Morgen halt wieder um 4 Uhr nachts aufgewacht, weil meine scheiß Beinzuckungen nicht aufgehört haben und habe irgendwie eine 2,5 Stunden Yoga im Wohnzimmer gemacht. Das kann halt nicht sein. Also ich kann unter der Woche echt kein Alkohol mehr trinken. Und das zweite Thema ist, ich werde halt auch einfach alt. Also ich war vorgestern mit einer Freundin ursprünglich auf ein Glas Wein verabredet, wurden halt 3 oder 4. Aber ich war am nächsten Tag so gerädert. Ich war so fertig. Ja, wie siehst du das?
Also ich leide da ja auch drunter, wenn du wie so ein Zitteralter nachts im Bett rumwackelst. Also da kann ja kein Mensch schlafen. Das ist ja wie auf einem Autoscooter. Also deswegen, ich finde das eigentlich eine sehr gute Initiative. Also ich muss sagen, also ich weiß, ich bin ja auch unter der Woche, also ich trinke unter der Woche halt kein Alkohol.
Fast nicht, ne?
Ja, fast nicht. Also ganz, ganz selten, genau
ich
aus
aber
dem
auch
Grund.
Nicht eigentlich.
Ich würde sagen, du bist schon, also wenig, also
öfter,
wenig.
Öfter als du?
Ja, jetzt nicht, dass du 2 oder 3 Mal die Woche trinkst,
nein,
aber es
wenn
kommt.
Wenn wir essen gehen mit Freunden,
genau,
mit
ne?
Freundinnen oder wenn ich jetzt irgendwie auf einem Business-Event bin und da gibt es einen kleinen Rosé-Sekko mit ein bisschen Eis hier drin, dann ist es lecky.
Ja, und das ist auch total okay.
Ja, aber ich weiß, was du meinst. Ich trinke als du, aber so an sich trinke ich jetzt ja nie alleine oder mit dir oder so unter der Woche.
Nein, also ich will nur sagen, das ist alles mega in Maßen. Ich merke es nur immer wieder, selbst ein Glas, also es klingt so banal, wie schlecht es den Schlaf macht. Und wie man ist so grumpy am nächsten Morgen. Man ist nicht hundertprozentig erholt. Und ich merke das beeinflusst dann meinen Mut, das beeinflusst meine Entscheidung, das beeinflusst meine Leistung. Und ich will das einfach nicht opfern. So, das ist bei mir so dieser Hintergrund. Ne? Und da mache ich noch voll viel Sport und dann merkst du es noch mehr.
Ja, also Sport merkt man sich heute auch. Shoutout an Pia übrigens. Ich war heute mit Pia bei Berries. Und wir haben da auch drüber geredet. Und sie meinte, das fand ich eigentlich ganz cool, sie macht halt so go hard or go home. Sie meint halt so, sie geht halt so einmal im Quartal so richtig krass aus und übertreibt es maßlos. und sonst geht sie halt einfach mal nach Hause.
Ich weiß auch nicht, ob das der Weg ist.
Ich weiß nicht, dachte, ich probiere das mal aus jetzt.
Ja, also wenn man Bock drauf hat, warum denn nicht? Also was mir schon schwerfällt ist, also ich finde halt, also Bier nicht und also Wein ist so lecker. Also der Geschmack von Wein.
Das geht mir auch so.
Ja.
Ein Bier mag ich auch nicht.
Ja, und der Wein, also ich brauche jetzt nicht 2, 3 Gläser, aber der ein Glas ist schon lecker.
Oder so ein Rosé.
Ja, kriegt auch schon
wieder
Bock
drauf. In der
Sonne. Ja, heißt, es wird es nie wieder bei Social Media. Oder Daydrinking einfach. Das ist doch das Shit.
Daydrinking auch
gut,
aber Daydrinking generell eher am Wochenende auch.
Ja, natürlich.
Ich habe ja, ich wollte jetzt auch mal ausprobieren, es gibt ja so einen neuen TikTok-Trend. Was sollte man nochmal nehmen? Magnesium, Vitamin C und noch irgendwas. Also es gibt so ein, ich suche das mal raus, wenn ich das finde. Ich glaube, ich finde es nicht, aber ich versuche es in die Shownotes zu packen. Es gibt so eine neue Concoction, die auf TikTok viral geht. Und dann muss man irgendwie so 2, 3 Sachen vor dem Trinken nehmen und 2, 3 Sachen nach dem Trinken.
Mhm.
Und dann soll man wohl gar keinen Hangover haben.
Ja.
Aber Alkohol ist auch einfach so schlecht für den Körper.
Es ist mega schlecht.
Aber dann denke ich mir auch wiederum, sehr engaged bei dem Thema gerade, dass unsere Großeltern haben doch nie so gedacht. Weißt du, es ist so diese krasse Selbstoptimierung. Und ich denke mir so, ey, wenn ich in Italien sitze, an einem schönen kleinen Strandi, ja, und da mein 3-4 Aperols trinke, weil es ja einfach, und das solche Glücksgefühle in mir auslöst, dann muss das doch gesund sein.
Ja, glaube ich auch. Weißt du? Es darf halt nicht so dogmatisch werden, weißt genau. du? Genau. Wenn du Bock hast auf ein Aperol. Da rutscht
man halt voll schnell rein.
Ja, total. Bin ich auch ein Kandidat für.
Du ganz bist Dogmatismus personifiziert.
Ich bin die Bibel.
Ich kenne niemanden, der so dogmatisch ist wie du.
Also wirklich, ja, also, für mich ist das einfach. Es gibt keine Diskussion. Es gibt eine Regel dann, die ich mir aufsetze und dann wird diese Regel exekutiert. Wie ein eiserner Zinnsoldat marschiere ich dann da durch.
Fun Fact. Pascal und ich haben uns ja während des Studiums kennengelernt. Und es gab einen Abend, da haben wir bei Valentin und Johannes Erb, Shoutout an die zwei, am Cotti haben die gewohnt.
Was kommt denn jetzt?
Also waren wir auf einer Hausparty und es ist so krass eskaliert. Ich glaube, 90% der Leute, die da waren, haben da gepennt und auch gekotzt. Mhm. Du warst einer von denen.
Mhm. Der da geschlafen hat natürlich. Und
der,
ne?
Der da auch gekotzt hat.
Das würde ich jetzt anzweifeln.
I promise. Und du bist, weil du es immer gemacht hast, am nächsten Morgen um 7 aufgestanden, ins Gym gefahren und danach saßst du um 9 alleine in der Vorlesung. Kein Mensch war da, weil alle waren auf dieser Hausparty. Mhm. Und du ich mag das nicht, wenn man so Kriegsanalogie nimmt, aber du bist so straight und es ist halt deine Regel. Du hast gereiert, du warst irgendwie 19 Jahre alter Student.
Ich habe das
trotzdem durchgezogen.
Ich habe das früher, ich weiß auch nicht, was das für Selbstgeißelungszüge sind, aber ich habe das früher oft gemacht, dass ich, wenn wir lange unterwegs waren, wir waren halt feiern, sind halt irgendwann mitten in der Nacht nach Hause gekommen, dann bin ich halt trotzdem straight, auch am Wochenende, am Sonntag dann, um 8 Uhr in die Bib gefahren, habe mich hingesetzt und habe mir irgendwelche, kann was, Foucault-Texte reingezogen, die du schon nüchtern nicht, weil ich mir dann dachte so, okay, hey.
Wer feiern kann, der kann auch lernen.
Ja, irgendwie wollte ich, ja, weiß nicht, ich habe immer das Gefühl gehabt, ich muss das ausgleichen.
Selbstzerstörerische Züge, echt.
Ja, das ist echt krass. Ich saß in der Bib und habe mir diesen Text angeguckt und die Zahlen verschwimmen da und ich habe jeden Satz dreimal gelesen und dachte mir so, ey, Mann, was mache ich hier eigentlich? Aber es war irgendwie gut fürs Gewissen.
Ja, das war krass. Ich weiß auch noch, da haben wir uns noch nicht richtig gedatet, wir waren ja auch erst befreundet. Und wir hatten so einen schönen Tag am See und du warst so, ich muss jetzt los, 3 Kilo Hühnchen essen und ins Gym. Und ich war so, Rudi, so was geht? Oh. Und dann bist du nicht ins Gym gegangen. Ja, das war ein sehr großer Liebesbeweis.
Ja, das war ein richtig großer Liebesbeweis, weil ich habe das Gym nie geskippt. Ja, never skip Black Day.
Nicht mal nachkotzen.
Nein. Naja, aber es ändert sich auch, ein gesunderes Verhältnis dazu zu bekommen.
Richtig. Ja. Willst du deine Themen auch noch platzieren? Wir haben schon so lange geschnackt.
Ja, vielleicht ganz kurz. Und zwar habe ich mir überlegt, ich fände es geil, wenn man einmal im Monat so eine Regenerationswoche macht. Vielleicht ganz kurz inspiriert vom Marathonplan. Oh ist es Gott. So, du kannst, also du steigerst. Ja, vielleicht ganz kurz, aber du steigerst dich, ist ja ein Klassiker im Business-Kontext, zu sagen, es ist kein Sprint, es ist ein Marathon. Mhm. Ich glaube, um ehrlich zu sein, keiner hat eine Ahnung, was das überhaupt bedeutet. In der Tiefe, ne? Weil Marathon zu laufen, ist so viel Vorbereitung, ne? Und diese Vorbereitung ist so kuratiert. Und ein Teil von dieser Vorbereitung ist, du kannst nicht jedes Mal 100% geben. Das ist so eine Annahme.
Ja.
Ne? Und es gibt sogar ein Element, ist, du steigerst dich 3 Wochen lang in deinem Trainingsvolumen und dann backscalst du eine Woche. Also eine Woche reduzierst du es wieder, weil du dem Körper eine Woche Erholung geben willst. Und ich hatte das also im Business-Kontext nie gemacht. Man geht ja immer, also man versucht ja, also es ist bei mir so gefühlt, jede Woche ist maximal vollgepackt. 1000 Events, 1000 Sachen, Projekte, dies, das, Abendsveranstaltungen, alles drum und dran, möglichst viel rausholen. Jede Sekunde muss gequetscht werden wie eine Zitrone. Und letzte Woche war so viel, dass ich mir gesagt habe, hey, die Woche will ich wirklich mal bewusst einen Schritt zurücktreten und habe keine, und da bin ich richtig stolz drauf, ich war auf keine Abendveranstaltung. Und normalerweise touren wir ja bei 5 Arbeitstagen auf 4 Veranstaltungen rum.
Ja.
So, die gehen lange, dann kommst du spät ins Bett, ne, kommst auch bei allen Sachen nicht immer hundertprozentig her. Das ist ja wie so ein Teufelskreislauf, der sich mitzieht. Und ich liebe das auch, total. Aber ich habe mir gedacht, diese Woche mal nicht. So, und es war richtig nice, muss ich sagen.
Okay. Ich glaube, ich mache das viel intuitiv.
Ja.
Also, glaube ich irgendwie.
Ja, kann sein. Also, ja.
Man hat halt immer so Phasen, weißt du, also gerade bei uns, ich habe das Gefühl, es sind immer so 2 Monate, wir fliegen mir noch einmal um die ganze Welt gefühlt, ich lebe nur noch in der Deutschen Bahn.
Ja.
Haut wird schlecht, alles ist mega stressig und dann ist irgendwie wieder entspannt.
Ja.
Dann geht es wieder von vorne los.
Ja, voll, aber ich finde.
Es macht ja auch Spaß. Also ganz kurz, das hört sich jetzt so an, als wäre alles so schlimm. Ich finde, es macht mir mega Spaß.
Ich will auch, ne, total,
ich
ja.
Ich liebe meinen Job.
Ja, 100%. Es macht total viel Spaß. Ich glaube nur, dass diese Regenerationszeit halt auch wichtig ist.
Ja,
einmal einen halben Schritt zurückzugehen, ist ja nicht so, dass ich hier jetzt nur halbtags rumgechillt habe.
Deswegen kaufen wir uns eine Sauna.
Das ist richtig. Okay.
Das ist Life Goals irgendwann
ja, mal eingesammelt. Da reden wir nochmal separat drüber.
Okay, Thema fürs nächste Mal. Viel Spaß beim zweiten Teil.
Viel Spaß. Heute haben wir bei uns Guido, Co-Founder und CEO von Pushfire. Herzlich willkommen.
Hey.
Geil, dass du da bist.
Hallo, lieben, vielen Dank für die Einladung.
Ja, schön, endlich wieder ein toller Mensch aus dem Ruhrgebiet. Geboren auf Kohle, hast du eben gesagt, ne?
Ja, kann man so sagen. Ja. Straight out of Ruhrpott.
Richtig schön, dass du es zu uns nach Berlin geschafft hast. Gib mal ganz kurz unseren HörerInnen ein Update. Was macht ihr bei Pushfire?
Ja, basically irgendwie so ein bisschen alles, was mit jungen Zielgruppen zu tun hat. Man kennt uns von früher vielleicht unter Virtual Nights. Haben wir so ein bisschen das Nachtleben Deutschland, Österreich, Schweiz, Spanien digitalisiert. Daraus ist ein Vermarktungsmodell für die Werbemonetarisierung von Webseiten, Publishern und Co. entstanden. Das war dann der Startschuss für die Pushfire 2015. Das machen wir dann für 120 Webseiten, Apps, Medien, auch Ingame. Und ja, wie man schon weiß, heutzutage ist das Thema junge Zielgruppe, Erreichbarkeit, Aufmerksamkeit generieren, ein bisschen komplexer geworden. Die Medienlandschaft hat sich wahnsinnig schnell verändert. Und wir sind im Prinzip, haben uns mitverändert und haben uns ein bisschen angepasst und machen heute ein Stück weit auch mit Social Media, Content Creator, Festivalvermarktung, Festivalaktivierung, Außenwerbung, Cultural Marketing, Mural Stunts und natürlich auch das Thema Gaming und E-Sport, wo ich ja weiß, dass es heute so ein bisschen drum gehen soll.
Okay, das ist spannend, spannend. Ihr seid quasi dann nicht wie wir auf eine Plattform fokussiert, sondern ihr seid auf die Zielgruppe fokussiert und dann dort 360 Grad, wo die sich eben bewegen, das zu verstehen, da reinzugehen.
Genau, genau.
Eigentlich kommt jetzt als nächste Frage gleich erstmal die Einstiegsfrage, aber hast du einen geilen Case, wo ihr sagt, also einfach, weil es ist so viel, ne, so ein Potpourri, wo du sagst, den könntest du unseren HörerInnen vielleicht mal vorstellen?
Also einen ganz aktuellen Case. Wir kommen ja, also jetzt sind wir gerade in der Aufnahme Ende Juli, kurz nach der EM. Was haben wir gemacht? In der Fanzone in Dortmund, einer von 10, hat die Stadt Dortmund eben halt darum gepitcht, eben halt das Thema E-Sport mit in diese Fanzone zu integrieren. Mhm. Warum E-Sport? Weil E-Sport generell so Attribute wie digital, jung und modern mitbringt, was ja auch alles abgehakt ist. Und jetzt kannst du natürlich hingehen und sagen, okay, ich stelle jetzt irgendwie 27 Playstations hin und die spielen alle mal eine Runde.
Super.
Das geht auch, klar, aber wir haben dann ein Stück weit einen anderen Workaround gehabt. Wir haben dann im Prinzip auf dem Friedensplatz mit Pax 10.000 täglichen Besuchern einen riesengroßen Truck aufgebaut, wo wir erstmal die Zugänglichkeit zu dem Thema E-Sport allen enablen wollten, also auch allen internationalen Gästen, und haben gesagt, okay, von Family and Friends, Beat the Pro mit den E-Sport-Profis bis hin zu eben halt überregionalen Turnieren, also live quasi mit den anderen Cities, konnten also die Protagonisten in und vor Dortmund spielen. Jetzt kommt aber der besondere Kicker dabei. Wir haben eben halt gesagt, dieses alte Vorurteil mit, das sind alles irgendwie nur Gamer-Nerds und die haben keine Freunde, die sind unsportlich und die sind sozial inkompatibel. Das wollen wir schon mal der Welt zeigen, dass das eben halt nicht so ist. Wir haben daneben also einen physischen Football-Court aufgebaut und haben eben halt als Gag gesagt, okay, 2 gegen 2 in der Playstation, cool, aber danach bitte 2 gegen 2 auf dem Football-Court. Und das hat so ein bisschen eben halt auch dieses Augenöffnen eben halt bewirkt, dass die Leute eben halt dann vor Ort eben halt natürlich auch nochmal gesehen haben, hey krass, die machen auch tatsächlich mehr als nur den ganzen Tag an der Konsole zu sitzen. Das war uns extrem wichtig, eben halt auch der Welt dann zu zeigen. Parallel dazu gab es natürlich dann auch die Übertragung der Spiele. Wir haben viele Content-Creator, viele Profis, E-Sport-Profis vor Ort gehabt. Und wir haben auf Twitch, so, um euch mal ein Gefühl zu geben, haben wir es mal umgerechnet an Zuschauerminuten, umgerechnet in Fußballspielen, wir hätten 15.500 Fußballspiele quasi in der Zeit übertragen können, anstelle des Twitch-Streams, den wir immer mit unseren Creatoren generiert haben, weil das einfach so ein krasses Highlight war, weil die Leute natürlich von überall eben halt mitschauen konnten und auch mitfiebern konnten bei ihren Leuten. Und das ist eben halt eine Value, wenn du dir überlegst, die Leute schauen freiwillig eben halt die Werbung für die Stadt, die Werbung für das Produkt, eben halt auch für die Aufmerksamkeit, für den Wirtschaftsstandort, wo die ganzen anderen Aussteller sind, die UEFA, Electronic Arts mit FC Sports als Absender. Das ist natürlich ein ultimativer Win-Case.
Geil, okay. Ja.
Und da merkt ihr schon so ein bisschen diese Verknüpfung, ne? So dass irgendwie die Aktivierung on the ground, du hast das Thema Social Media, du hast das Thema Creator, wir haben noch eine Medienpartnerschaft mit Kicker eSports, die vermarkten wir auch in Deutschland, da kommt dann wieder das Thema Vermarktung mit rein und das ist so ein klassischer Case und das funktioniert fairerweise auch nicht immer, aber es ist ein klassischer Case, wenn immer verschiedene Dinge ineinander übergreifen, wie man sie dann miteinander kombinieren, weil wir wollen ja nicht, dass 1 und 1 2 ergibt, sondern es soll irgendwie gerne 6, 7 oder 8 ergeben. Ne?
So ein Full-Circle-Case eigentlich.
Ja. Das ist der Plan.
Ja. Kannst du das, ich muss gucken, dass wir jetzt nicht so viele Fragen dazu stellen, sonst driften wir da rein ab, aber es ist trotzdem sehr spannend, weil dort ist Social im Endeffekt, also es findet ja ein Offline-Happening statt und Social, ich sag mal, ist eine Art von Dokumentation oder Live-Verfolgung.
Ja,
na, das ist exakt, der Purpose von Social.
Das ist die Mechanik, ja.
Ist das immer so, dass ihr Social so einsetzt oder gibt es auch andere Use Cases von Social, wie das eingewoben ist in eure Kampagnen oder Aktivierung?
Ja, gibt natürlich auch andere Use Cases. Das hängt stark immer von dem Thema ab. Wenn du natürlich bei der EM und im Public Viewing bist, dann bist du natürlich irgendwie an das Event geknüpft und musst um das Event herum bauen. Mhm. Wenn du natürlich irgendwie klassisch irgendwie in der Produktwerbung irgendwo bist oder in der Industrie, dann geht es natürlich irgendwie auch ein Stück weit anders vor, dass du natürlich erstmal schauen musst, okay, was ist jetzt eigentlich überhaupt die Value der Brand für Social? Ne? Also wir sagen immer, CPM, CPX, so alles nett, die ganze Reach und das ganze Hochrechnen, aber viel wichtiger ist eigentlich nachher die Attention, also wie lange bleiben die Leute eigentlich immer bei deiner Story hängen, und das geht einfach nur über Kredibilität, über immer ein Storytelling, über die Values der Brand und das immer, und das muss man natürlich eng verknüpfen mit der Mechanik der jeweiligen Social Media Plattform. Mhm. Insta funktioniert komplett anders als TikTok, TikTok funktioniert anders als Twitch, YouTube, Reddit, was auch immer. Und dann hast du natürlich immer auch das Thema, ich sag mal, der Reichweiten-Gatekeeper, gerade in Deutschland, von den Creatoren, wo man natürlich auch durchaus selektiv sein muss, um irgendwie auch die passenden Protagonisten dafür irgendwie vorzuselektieren. Und ich sag mal, das ist dann nachher so ein bisschen unsere Journey, wo wir dann auch ganz klar sagen, wie vorher Value Proposition, nachher immer auch schauen, okay, wo steht man da mit den Kollegen von Apinio, das ist ja auch unumgänglich derzeit in Deutschland, aber natürlich auch zusammen, um eben halt auch diese Dinge neben den ganzen klassischen KPIs im Reach und Co. eben halt auch danach zu vollziehen. Ja.
Ich könnte jetzt über den Case noch drei Podcasts filmen, glaube ich. Vielleicht machst du mal weiter mit unserer Einstiegsfrage und dann, du hattest gerade schon so ein bisschen die Plattform angeteasert, ne? Also Instagram funktioniert weit anders als YouTube, als TikTok. Vielleicht können wir da dann ja nochmal so ein bisschen einhaken.
Ja, das ist richtig gut. Unsere Einstiegsfrage dreht sich auch ums Thema TikTok, denn TikTok hat ja ganz lange ganz groß den In-App-Shop gepusht und dann in Europa kürzlich zurückgezogen. Mhm. Und jetzt kam vor wenigen Tagen die Meldung raus, dass es doch wieder zwei Testmärkte gibt in Europa. Mhm. Ich meine Spanien und UK, genau, wo das jetzt doch wieder ausgerollt wird in einer anderen Form. Deswegen nochmal meine Frage an dich. Wie siehst du Shopping auf TikTok? Glaubst du daran? Was ist da dein Blick drauf?
Ja, bevor ich darauf antworte, zwei Dinge vielleicht vorweg. Also A, ich glaube, dass TikTok der heißeste Scheiß aktuell irgendwie in unserer Social-Media-Welt ist. Also damit gibt es unerahnte Möglichkeiten durch den Freiraum, durch die Kreativität, die einem die Plattform gibt. Das hat keine andere Plattform in meinen Augen so. Und das zweite Ding ist, ich bin natürlich kein ausgeschriebener Irland- oder Spanien-Experte, aber wenn ich das jetzt übertrage und ich sage, fiktiv wäre jetzt Deutschland irgendwie ein Testmarkt, ja, und ich nehme jetzt mal Deutschland stellvertretend für so die westliche Region, dann bin ich bei dem Thema Social Commerce ein Stück weit zurückhaltend. Das hängt primär damit zusammen, dass ich immer so ein bisschen auch, also A, sind wir in Deutschland generell immer sehr schwerfällig, was so digitale Trends angeht, in meinen Augen. Und dann siehst du im Prinzip, okay, wo geht jetzt eigentlich der typische Deutsche aktuell shoppen. Es ist das Einkaufscenter, ja, aber es ist schon eine starke Rezension vor Ort zu spüren, insbesondere in der aktuellen Wirtschaftslage. Dann hast du vielleicht noch das Thema Social Media, habe ich bis dato noch gar nicht so richtig als relevanten Case stattfinden lassen oder eben halt wahrgenommen, auch auf den anderen Plattformen. Pinterest und Co. ist da ja schon, ich sag mal, weiter. Und dann hast du, ich sag mal, noch irgendwie die Branche E-Commerce, im speziellen Amazon. Mhm. So, und ich glaube, dass eben halt ein totales Ungleichgewicht bei uns in unserer Gesellschaft vorherrscht, dass eben halt hier ganz viele eben halt sehr, sehr eng und hart mit Amazon verhaftet sind. Und diesen Wettbewerb zwischen TikTok und Amazon, ich meine, das sind zwei völlig unterschiedliche Einflugschneisen, da bin ich, also ich persönlich bin da wahnsinnig drauf gespannt. Ich glaube aber, dass das im Westen eine Herausforderung wird. Rein statistisch von den Nutzerzahlen wird das auf jeden Fall ein Revenue-Case werden. Ob das jetzt so ein Revenue-Case wird wie in Asien, wo ich glaube, da gibt es noch eine Mitbewerberplattform von TikTok, die sehr ähnlich ist. Ich komme gerade nicht auf den Namen. Aber die haben ja ein Multiple von 10 oder mehr, glaube ich, in den Social-Commerce-Revenues im Vergleich zu TikTok. Also man sieht immer, das funktioniert auf jeden Fall. Das ist wahrscheinlich eine kulturelle Frage. Und da glaube ich immer, das ist bei uns ein Stück weit zäher, um das mal so zu beschreiben.
Okay. Also zäher heißt langsamer, dauert länger, bis wir dieses Verhalten adaptiert haben Oh, aber prinzipiell glaubst du daran, dass Social Commerce auf TikTok funktionieren könnte?
Also ich glaube, TikTok wird alles daran tun, das zu pushen, weil der westliche Markt natürlich auch total attraktiv ist für solche Themen. Ich glaube, wir haben alle Tools, Mittel und Werkzeuge und auch die passenden Brands bei uns immer in Europa, dass wir immer sowas auch attraktiv und geil auch mit integrieren können. Für die Brands wird es natürlich jetzt auch wieder so ein kleines Wettrennen darum, um das Knowledge, wie es jetzt ein neuer Point of Order, ja, wie kann da der Prozess ablaufen, was sind da die Fallstricke, ne? Also wenn ich jetzt irgendwie klassischerweise ins Performance-Marketing schaue oder so, da hast du ja wirklich jeden einzelnen granularen Schritt von den 27 Steps ja, ich sag mal, seit 10, 15 Jahren bis ins kleinste Detail analysiert und da wird ja jeder Performance-Marketing-Manager genau sagen können, okay, hier ist die Absprungrate irgendwie 0,25% zu hoch, deswegen müssen wir hier nochmal ran und da und dort und das, und das ist jetzt mehr oder weniger alles wirklich komplett neu, die Karten werden dann neu gemischt. Und das ist natürlich auch eine Riesenchance bei dem Markt, den TikTok erstmal von den Konsumenten her anbietet. Und deswegen bin ich da sehr gespannt drauf.
Wo siehst du den Hauptunterschied zwischen TikTok und Instagram, wenn wir über Social Commerce sprechen?
Ja, ich persönlich würde so beschreiben, TikTok läuft vor und Instagram rennt hinterher.
in general vielleicht sogar, oder?
In general, ja, da bin ich ehrlich, da habe ich eine klare Meinung zu. Overall würde ich jetzt schon sagen, dass TikTok inzwischen schon fast mehr wie eine Art Fototagebuch geworden ist für viele, während TikTok immer natürlich schon viel mehr das Thema Kreativität, Trends oder auch Trendsetting immer mit begleitet, als eigentlich mehr der Enabler ist. Und dadurch eben halt bei einer insbesondere digital nativen Zielgruppe, bei den jüngeren Leuten natürlich auch ganz anders eben halt angenommen wird. Und man sieht eben halt auch, was das für Auswirkungen hat, wenn auf einmal YouTube auf YouTube Shorts als eigentlich lange Videoplattform launcht. Ja, das kommt ja nicht ohne Grund, das kommt eben halt von dadurch, dass man sieht, okay, bei TikTok funktioniert das. Das Gleiche mit den Reels und Co. Und ich sag mal, diese globalen Einflüsse und Tipping Points, die kommen meiner Meinung nach eben halt eher von TikTok und nicht andersrum. Und deswegen halte ich eigentlich TikTok für das stärkere Werkzeug. Auch mit der Perspektive, mit dem, was sie vorhaben, auch im E-Commerce oder Social Commerce.
Ja, total. Wir sagen auch ganz oft, dass TikTok halt Cultural Tastemaker ist. Ne?
Ich hätte gehofft, dass wir es genau gleichzeitig sagen.
Haben wir es nicht gleichzeitig gesagt?
Das war ein bisschen versetzt.
Wir üben das nochmal zu Hause.
Wie ich mir das vorgestellt habe.
Nochmal auf drei.
Also kulturell im Sinne von die Themen, die Communities bewegen, da ist, das kommt aus TikTok und danach wird es Mainstream und salonfähig. Ne? Ja. Genauso wie technisch und technologisch innovativ, ne? Total. Kommt auch alles. Der Content Graph kommt von TikTok und die ganzen Themen, die TikTok dort pusht, ne? Da rennen alle anderen hinterher, bin ich auch bei dir. Ich habe dennoch das Gefühl, dass TikTok, also TikTok ist so stark in dieser Unterhaltungs-, das ist N gleich 1, das ist meine Wahrnehmung, ne? TikTok ist so krass in dieser Unterhaltungsschiene drin, dass ich es persönlich extrem nervig finde, wenn da produktfokussierter Content kommt. Ist für mich sehr schwer, aus diesem sticky Mood, den ich im TikTok bin, rauszugehen und dann auf einer Website oder selbst wenn es in der App ist, ein In-Shopping-Erlebnis. Ja. Das ist für mich so ein krasser Bruch. Ne? Mhm. Und für mich ist Instagram von der Historie viel näher dran. Mhm. Ich hasse das Wort Lifestyle, weil das ist alles und nichts. Ne? Aber es ist viel mehr auf dieser Beauty-Produkt, genau, Inspiration, Discovery und deswegen für mich näher am Purchase dran und ich bin total gespannt, wie TikTok das bridged und ob es das überhaupt bridged. Ne?
Weil die Needs eigentlich so
unterschiedlich sind.
Ja,
so, ne?
Ja. Und also hast du gut auf den Punkt gebracht, finde ich. Ich glaube, es wird unumgänglich sein für TikTok, das wäre meine große Hoffnung und davon gehe ich aber ehrlicherweise auch aus, dass, ich sag mal, das Purchasing in der App und der ganze Order-Prozess in der App stattfinden wird. Also ich könnte mir das gedanklich so vorstellen, ich meine, technologisch sind ja inzwischen keine Grenzen mehr gesetzt. Du siehst irgendwie, keine Ahnung, wir sitzen hier, das ist jetzt irgendwie ein TikTok-Video und dann siehst du hier irgendwie hier sozusagen, wie die Bullet Points aufploppen an der Kleidung oder an Outfits und dann drückst du da drauf, hast vielleicht irgendwie noch eine Produktinformation und dann bist du direkt mit PayPal oder was auch immer Bezahldienstleister irgendwie connected und dann musst du es dem User so einfach wie möglich machen. In dem Moment, wo du die App verlässt, wäre das natürlich total kritisch für den Userflow im Traffic und Co. Da wird sich TikTok keinen Gefallen mit tun.
Ganz kurz, ist ein bisschen off-topic, aber weil du gerade gesagt hast, hey, direkt einfach in der App bestellen. Ich habe letztens so ein lustiges Video gesehen und ich habe mich so selbst da wieder drin wiedererkannt. Und zwar war das einfach eine Headline, Me and my millennial self going ordering big purchases always on the computer. Und es bin so ich.
Aber das ist bei mir auch so.
Sobald ich alles Flug buchen muss, sobald ich einen Computer oder ein Handy kaufe oder irgendwas, was 100 Euro kostet, ich würde es nie übers Handy machen. Ich gehe immer zurück an den Computer.
Und weißt du, was das Interessante ist? Ich glaube, also das ist ein Stück weit Gewohnheitsthema. Da sind wir wieder bei uns alten Deutschen, so sorry, ne? Also nicht wir jetzt, aber so allgemein im Mindset. Ich glaube aber auch häufig, und das ist meine persönliche Erfahrung, Also Flugbuchen ist ein super Beispiel. Das ist ja jetzt nicht wie ich kaufe mir ein T-Shirt. Ja, da muss ich ja schon ein paar Sachen hochladen, ja, ne? Ja. Du hast ja schon irgendwie auch ein bisschen Struggle mit und die ganzen Daten und die Sachen hast du jetzt auch nicht immer zwingend irgendwie auf dem Handy, weil das ist mit Cloud nicht connected oder ich komme nicht auf eine NAS dran oder weiß der Kuckuck, was dann wieder da ist, ja, aber ich glaube, wenn das User Interface immer mobil noch stärker optimiert wäre und immer diese, die Möglichkeit des Purchasing immer auf dem Smartphone einfacher gemacht wird und das wird wahrscheinlich der Kicker sein bei TikTok, das wird einfach werden, muss einfach werden, dann ist das eben auch eine andere Nummer. Und man darf nicht vergessen, Durchschnittsalter in Deutschland 48,5 Jahre, Tendenz steigend. Ja. Also bei allen, ne, also ich, meine Eltern sind jetzt vielleicht deutlich drüber, aber wenn ich mir jetzt überlege, ich bin 55 oder so, dann ist es vielleicht auch nicht mehr so ganz mit Native-User. Mhm. Ja. So, und das darf man auch nicht vergessen, wo irgendwie die große breite Mitte bei uns irgendwie liegt. Und deswegen, das ist eher ein zukunftsgerichtetes Thema für mich. Ne?
Ja, voll.
Aber
ja,
ich bin übrigens genauso.
Ja, ich fand es irgendwie lustig, weil wir gerade darüber gesprochen haben. Ich denke auch, gerade wenn wir über Social Commerce sprechen, sprechen wir auch eher über Low Involvement Products. Mhm. Ne? Also wir reden jetzt ja nicht darüber, dass man sich jetzt sein neues iPhone unbedingt über TikTok kauft oder sich sein neues Auto oder so. Aber es ist einfach so, fand ich so einen lustigen Insight irgendwie beim Millennials, dass sie halt für irgendwie wichtige Bestellungen immer zurück am Computer gehen.
Ja, das ist witzig. Ich habe letztens auch gelesen, dass Farina Opoku kein Computer hat. Mhm. Also die Influencerin hat keinen Computer und ich glaube, sehr viele aus der jungen, aus der ganz, ganz jungen Welt, die wachsen ohne Computer auf und für mich, das ist so, also wie kann, also ohne Computer, nein, das ist doch mein sicherer Hafen, das ist der Fels in der Brandung. Ja, ja. Wie kann ich ohne Computer leben und arbeiten? Das ist unvorstellbar. Ja. Deswegen sehr inspirierend. Okay, von Tech Devices jetzt rein ins Gaming. Und vielleicht erste Frage, also, ihr habt ja viel Gaming Experience, du hast ja auch eben schon ein bisschen was angerissen und ich fände es erstmal spannend, Basic zu starten über Plattformen. Ne? Also wir haben jetzt viel über TikTok, Instagram geredet, die sind immer da. Wie sieht da der Gaming-Markt aus? Ne? Ja. Da ist Twitch eben erwähnt. Also was sind da die Plattformen?
Ja.
Wie geht ihr auch daran, im Prozess die richtigen Plattformen auszuwählen?
Ja, ja.
Ich glaube ja auch, Gaming ist groß und wahrscheinlich gibt es da 3000 Subkulturen, die sich unterschiedlich auf unterschiedlichen Orten zusammensammeln, oder? Ja, ja, also wie geht ihr daran?
Okay, Gaming ist groß, da hast du mir jetzt eine wunderbare Stallvorlage gegeben. Ich
mach
mal so ein bisschen hier Zahlen, Daten, Fakten
vorweg.
Ne? Also der globale Gaming-Markt hat jetzt für 2024, habe ich eben noch gelesen, einen Forecast von rund 260 Milliarden Euro.
Das ist jetzt, Wahnsinn.
Das ist Killer, ja.
Hast du eine Benchmark?
Ja, darauf will ich hinaus.
Okay, okay.
Das kann man ja gar nicht so richtig.
Okay. Ich bin ruhig.
Was sind wir für Podcast-Hosts hier?
Mega, ist doch gut, genau so muss es sein. Also genau, du sagst es zwar schon, was ist irgendwie vergleichbar, weil irgendwie 260 ist eine Zahl, die kannst du ja irgendwie als Normalsterblicher gar nicht greifen. Ne? So, was ist jetzt irgendwie Gaming im weitesten Sinne? Auch eine Form von Entertainment. Ne? Also genau genommen eigentlich die größte Konkurrenz für Netflix und alle anderen eben halt auch, weil die Zeit ist eben halt sehr fokussiert auf einen Screen und da kann ich nicht nebenbei was anderes machen. Also wenn das Ding jetzt irgendwie Entertainment ist, dann vergleiche ich das jetzt vielleicht mal irgendwie mit der Musik oder mit der Filmindustrie. Die Filmindustrie macht einen jährlichen Revenue von 80 Milliarden roundabout und die Musikindustrie von 40 Milliarden.
What?
Ja, also ihr kriegt jetzt erstmal ein Gefühl dafür, wie fucking big Gaming erstmal ist. Also jetzt, woher kommt eigentlich diese Power? Die Power kommt daher, dass global 38, irgendwas Prozent der gesamten Weltbevölkerung mindestens täglich einmal am Tag eine Stunde Spiele konsumieren. Da bist du rein aus Statista-Perspektive bist du ein Gamer. Jetzt kommen ein paar Fun Facts. Ja? Also wenn du das auf Deutschland überträgst, hast du erstmal eine Zielgruppe von 30 Millionen plus. Das ist hochrelevant. Das ist nicht Nische, das ist hochrelevant. Und auch gesellschaftlich, popkulturell, the new shit. Jetzt gehst du aber im Prinzip erstmal weiter und sagst, okay, von diesen 30-40% der Bevölkerung sehen sich aber nur minimaler Bruchteil selber als Gamer. Woher kommt das eigentlich? Ja, also die konsumieren das, die machen das, aber das Wort Gamer, das ist einfach so durch den Kakao gezogen worden, auch in den letzten, muss man wirklich sagen, Jahrzehnten. Also ich spreche von der Zeit vor Corona und Co., dass eben halt die Leute, eben halt haben wir ja eben schon so festgestellt bei dem EM-Case, sehr gerne eben halt auch in eine Schublade gesteckt werden und so eine gewisse Stigmatisierung irgendwie auch dort stattgefunden hat.
Es gab auch eine Zeit lang immer diese Horror-News, ne? So Frau stirbt beim World of Warcraft spielen, weil sie irgendwie 8 Tage nichts mehr gegessen hat. Ja, erinnert ihr euch noch an die Zeit, wo das ganz, also auch so diese Ballerspiele und
absolut.
Richtig so Stereotype all day long in den Medien.
Ja.
Und alle, die irgendwie mal ein Ballerspiel gespielt haben, werden im Endeffekt gleich irgendwie Massenmörder so gefühlt.
Ja, mindestens. mindestens. Ja. Ne? Also wenn du jetzt immer halt so auf die nackten Zahlen guckst, auf die Konsumenten, dann ist es rein statistisch unmöglich, dass das Idioten sind alles. Ja, also mal erstmal logischer Menschenverstand. Ne? Ohne dass ich da jetzt irgendwie soziodemografisch irgendwie tiefer drin wäre, sagt mir mein Menschenverstand, das kann nicht anders sein. Mhm. So, und das ist erstmal so Zahlen, Daten, Fakten und dieser Stereotyp des Gamers, du hast es selber schon gesagt, 1000 Subkulturen, ne, die daraus entspringen. Ne? E-Sport ist ein Thema, du kannst natürlich auch Cosplay irgendwie dir anschauen, das ganze Nerdtum, ne? Dann hast du irgendwie AI, Kryptos, die alle sehr, sehr nah irgendwie am Gaming sind. Und dann heißt es auf einmal, du kannst digitale Assets kaufen. Ne? Der Gamer, der macht das schon seit 20 Jahren. Ne? Das ist ein alter Schuh. Also die sind schon Digital Native und das sind immer die, die auf keinen Fall mehr irgendwie ins Shopping Center gehen werden, sondern die werden definitiv online ordern. Ja, so. Und das ist natürlich erstmal die Power aus der Zielgruppe. Und jetzt hast du die Social Media Plattform, da will ich jetzt endlich mal drauf kommen, ja, angesprochen. Also ich würde so sagen, S-Tier ist auf jeden Fall Twitch logischerweise gesetzt und ich würde noch YouTube mit hinzuziehen, weil sie beide eng durch den Bewegtbild-Content miteinander verzahnt sind. Du hast aber dann drumherum noch ganz viel Beiwerk und das siehst du auch bei den Creatoren und auch bei den Brands, die immer dort unterwegs sind, dass durchaus auch TikTok, aber immer auch so Plattformen wie Reddit und früher auch tatsächlich sogar noch Twitter, aka X, ein großer Faktor eben halt mit waren. Und Discord auch, aber Discord ist immer werbefrei und funktioniert auch mal ein bisschen anders. Das ist ein riesiges Pamphlet und deswegen musst du natürlich, wenn du jetzt anfängst zu fragen, okay, wie selektierst du, ne, was ist die Strategie, wenn wir wahrscheinlich morgen hier noch sitzen. Und das ist immer die große Challenge in der Eintrittsbarriere, wenn du eine Brand bist, die noch nichts irgendwie in dem Sektor gemacht hat, bevor du jetzt da irgendwie groß dir auf die Brust trommelst. Lieber erstmal sozusagen kleine Brötchen backen, gucken, wie funktioniert das Ganze, weil das ist wirklich wie eine eigene Welt, wie eine eigene Sprache. Die Leute funktionieren und ticken völlig anders. Der Humor ist anders. Genauso wie wenn du eben auf TikTok unterwegs bist, brauchst du auch eine eigene Art von Humor. Und dann musst du irgendwie als Brandmanager auch erstmal tief durchatmen oder als Social Media Manager, wenn du auf einmal den lachenden Hamster siehst und dich fragst, was hat das mit meiner Brand zu tun? Ja, aber es hat einen Grund, warum das passiert. Und dieser Grund wird im Nachgang sich immer offenbaren. Und beim Gaming ist es nicht anders. Du musst diesen Freiraum, du brauchst einen Rahmen, ja. Aber du musst auch trotzdem diesen Freiraum eben halt mitbringen und sich dieser Zielgruppe eben mal annähern.
Hm. Ach, das ist ja so spannend, ich habe so viele Fragen.
Ich auch, 12.000.
Ich wäre als erstes dran. hast du mal, welche Brands machen das denn richtig gut im Gaming-Bereich?
Boah, also viele machen es richtig gut. Es gibt aber einige, die machen es richtig mies oder haben auch miese Cases mal hingelegt. Ich kann euch beides mal so an die Hand
geben. Ja, let's go.
Okay, nehmen wir mal ein schlechtes Beispiel. Also League of Legends hat irgendwie jeder schon mal gehört. Das ist so der meistgespielte E-Sports-Titel auf der Welt aktuell. Und es gibt verschiedene Ligen dort drunter. Und es gab ein Sponsoring-Case, da bin ich jetzt beim schlechten Case, von KitKat, ne, klassisch, have a break, have a KitKat. Problem ist nur, wenn diese Werbung jemand eingeblendet wird, in dem Moment, wo irgendwie die Server abrauchen oder das Internet weg ist und alle Leute aufschreien und wir sprechen von einem Millionenpublikum, die irgendwie gerade vor dem Bildschirm sitzen und das Spiel gucken wollen, dann ist irgendwie diese Werbung wird mit einem negativen Event assoziiert. Und da hat man vorher nicht drüber nachgedacht und das war natürlich eigentlich nicht gutes Placement. Ja? Und es ist eigentlich nicht irgendwie integriert, sondern es ist einfach mehr oder weniger eigentlich nur so ein Ad, was da reinfliegt. Integrativer ist es, wie es die zum Beispiel unsere liebe Techniker-Krankenkasse macht. Die sind da sehr Vorreiter und genau deswegen finde ich den Case auch so interessant, weil eine Krankenkasse, ne, die bringst du erstmal nicht irgendwie mit Gaming oder E-Sports in Verbindung, aber wenn man sich das genauer anschaut, ne, genau wie im traditionellen Sport, egal welche Sportart, ich kann nicht den ganzen Tag Chips essen oder Cola trinken, dann habe ich Blutzuckerspiegel und ich baue eben halt entsprechend ab. Ich brauche eben halt auch eine gewisse Gesundheit und eine gewisse körperliche Fitness, um eben halt irgendwie auch meinen Zyklus als professioneller Sportler irgendwie zu verkraften. Also als Beispiel, ein Schachgroßmeister verbrennt pro Partie 6.000 Kilokalorien. Ja, so, das ist beim E-Sport nicht anders, weil die Konzentration und die mentale Leistungsfähigkeit dort immer halt immens ist. Wir sprechen immer von Reaktionszeiten in einem Sekundenbereich und ganz viel natürlich Map-Knowledge und Wissen und Reaktionsgeschwindigkeiten, also Geschicklichkeit mit mentaler Stärke. Jetzt sagt die Techniker, das ist ja ein super Aufhänger für uns, weil wir wollen ja Gesundheit fördern. Und das sind im Prinzip ja auch die Vorbilder eben halt für die Branche, die Profis, die immer natürlich auch ein Massenpublikum darüber erreichen. Also nichts anderes wie im traditionellen Sport, das sind die Multiplikatoren. Auch wenn sie keine Creator sind, das muss man dazu sagen. Und was hat die Techniker gemacht? Die hat erstmal die Prime League als Namensgeber komplett gesponsert und quasi namentlich übernommen. Das ist sozusagen die deutsche Bundesliga in League of Legends, wo immer vor Kürzem auch Eintracht Spandau, Grüße gehen raus, Meister geworden sind. Und was machen sie dort? Da gibt es eine Sequenz, immer das, der sogenannte Baron, das ist ein In-Game-Feature, eine Kreatur, die man besiegen muss, und dann hat man eine Art Powerplay. Also es ist nicht selten so, dass immer dadurch auch ein Spiel letztendlich entschieden wird, weil die eigenen Charaktere dadurch im Spiel stärker werden. Mhm. Und immer wenn immer dieser Timer beginnt, dass du immer eine Minute jetzt dieses Powerplay hast, dann kommt im Prinzip die TK und sagt, okay, das ist der geilste Moment und der wichtigste, die Crunch-Time jetzt im Spiel. Wir geben auch die Power und wir wollen immer, dass ihr maximale Power habt und deswegen sind wir euer Supporter an der Stelle. Und das ist immer etwas, wo du voll auf Augenhöhe mit der Zielgruppe interagierst, wo die Leute sagen, ah, da hat sich jemand...
Warte, was genau passiert dann? Also was genau macht die Techniker dann?
Die Techniker wirbt im Prinzip in diesem Moment für die Power.
Wird dann eingeblendet.
Genau, die wird eingeblendet, die bleibt dann im Prinzip auch statisch mit in dem Bild mit drin und kommuniziert in dem Moment natürlich, ich meine, die sind eh Namensgeber, die sind eh omnipräsent, aber das ist immer nochmal sozusagen das absolute Highlight, wo du dann sagst, okay, dort wirst du dann immer mit integriert. Und das ist immer eine positive Assoziation. Okay.
Lustig, was wäre, ganz, ganz wilde Idee, was wäre, wenn die Techniker Krankenkasse selber so einen Charakter oder so eine Spielfigur finden würde, die da rumläuft? Wäre sowas witzig oder wäre sowas komplett cringe?
Tendenziell eher cringe.
Schade.
Also der Klassiker ist immer, wenn du mit sogenannten Non-Endemic Brands sprichst, die noch nie was mit Gaming am Hut haben. Also Non-Endemic sind zum Beispiel keine Hardwarehersteller oder sowas. Ne? Also ich bin jetzt irgendwie, ich habe ein Produkt und das hat jetzt erstmal per se nichts, ist nicht erforderlich, um Gaming zu praktizieren. Das ist ein Non-Endemic. Und wenn ich jetzt als Non-Endemic Brand irgendwie das erste Mal darüber nachdenke, was im Gaming zu machen, weil immer Zielgruppe groß, jung, relevant, dann ist sehr häufig immer die Fragestellung, ja, okay, muss ich irgendwie ein eigenes Spiel machen oder muss ich da irgendwie einen Charakter reinbringen und Co. Und da fängt es schon an, immer Gaming ist grundsätzlich immer global. Ne? Also du hast einen Titel, ein Spiel und das wird natürlich überall released. Stell dir vor, du sagst, hey TikTok, macht mal bitte den Filter, aber ich bin eine Brand, die nur, keine Ahnung, in Deutschland unterwegs ist. Ja, dann ist der Filter aber halt international. Und genauso wäre es ja natürlich im Game, wenn du da eine Figur hast oder ein eigenes Spiel, ist das international. Das heißt, du musst es schon irgendwie mit einer Mechanik regionalisieren, lokalisieren und das runterbrechen. Das Zweite ist natürlich, wenn du da noch nie irgendwie unterwegs warst oder selbst wenn du schon unterwegs bist, das muss schon echt eine Sinnhaftigkeit sein, dass das irgendwann passiert. Es gibt einen E-Sports-Titel, der heißt Rocket League, das ist so eine Art Autofußball. So, und da hat BMW immer halt eigene Fahrzeuge mit reingebracht, also die Lizenzen gebracht und dann dreidimensionale Models gebaut. Da sagst du dir natürlich als Spieler, okay, das tut jetzt nicht weh. Und im besten Fall ist das Auto irgendwie auch noch besonders gut in dem Spiel. Dann habe ich irgendwie eine spielerische Auseinandersetzung. Aber wenn du jetzt, keine Ahnung, sagst, okay, ich bin jetzt irgendwie der Chips-Hersteller und jetzt rennt irgendwie mein Chips-Männchen irgendwie als Maskottchen durch das Spiel, was irgendwie aus dem Kontext gerissen ist, dann funktioniert das nicht.
Mies spannend. Ich muss zugestehen, ich habe richtig Bock, loszuzocken. Jetzt, ich glaube, wird mir den Kopf abreißen. Ich hatte früher auch eine kleine Zockerphase. Aber wirklich, war so heftig, dass ich echt Call of Duty gesuchtet habe und Schule geschwänzt und so auf dem Level. Ich war richtig deep drin. Ich habe es geliebt. Ich habe es geliebt. Da kommen die alten guten Zeiten wieder hoch.
Ich war nur Sims addicted.
Das war ja auch so eine krasse Addiction. Also Sims, die Sims-Community, die ja übrigens auch wieder back ist, habe ich das Gefühl, was ich damit Sims ist sowas von back.
Slimsisch ist einfach die geilste Sprache. Die einzelne Sprache.
Kannst du noch was raushauen? Du kannst doch einen Satz, nicht?
Ja, Aga.
Stimmt.
Ich finde es so geil, weil die haben ja Katy Perry und so Last Friday Night halt auf Slimsisch wirklich einsingen lassen und dann können die Sims halt ihre Musikbox anmachen.
Herrlich.
Und dann, ja, es ist auch so.
Das ist sehr gut durchgedacht. Was ich fragen wollte ist, also du hast ja über unterschiedliche Plattformen gedacht, eben vorgestellt, die im Gaming relevant sind. So, in der traditionellen Werbung ist es ja so, du hast oft tolle Folge mit Aisu, oft the big idea, die dann, also eine Grundidee, wo die Marke dran glaubt, die dann auf die Plattform adaptiert und runtergebrochen wird. Jetzt frage ich mich, wie ist das im Gaming? Gibt es da auch dann eine big idea, die auf Discord, Twitch, TikTok runtergebrochen wird oder gibt es einzelne Ideen für die Plattform und wenn ja, wenn das so ist, wie ist dann, was dann der Klebstoff, was dann die DNA, wie alles zusammenhängt? Wie ist da die Logik?
Ja, also Spoiler, wir sind natürlich, in der Regel machen das ja die großen Lead-Agenturen und wir freuen uns immer, wenn es eine Big Idea gibt und wenn wir immer dann mit am Tisch sitzen dürfen, um das immer drunter zu brechen. Aber wir sagen auch ganz klar, es kann nicht immer funktionieren. Es gibt manchmal immer Big Ideas, die warum auch immer nicht zu der Mechanik, nicht zu dem Umfeld oder nicht zu der Zielgruppe passen. Und dann müssen wir natürlich entsprechend immer auch Handlungshinweise drauf geben und vielleicht immer das eine oder andere dafür anpassen. Und mein Lieblingsbeispiel ist irgendwie die Deutsche Telekom auf Wacken. Also die haben Magenta irgendwie als Farbton, aber Wacken ist schwarz. So, also schwarz von der Kleidung, schwarz vom Stil. Also haben sie das Logo irgendwie angepasst, aus Respekt immer vor der Community, aus Respekt immer vor der Zielgruppe. Und ein bisschen übertrage ich diese Mechanik auch in das Gaming und sage, okay, da musst du bestimmte Dinge immer anpassen. Das heißt nicht, dass du alles neu erfinden musst, aber darauf muss man Rücksicht nehmen. Aber prinzipiell, ja, also ist natürlich wünschenswert, weil dann ist es connected, weil wir wissen ja, nur weil ich irgendwie Videospiele konsumiere oder in meiner Freizeit irgendwie spiele, heißt es ja nicht, dass ich links, rechts, vorne, hinten noch andere Touchpoints haben werde mit der Marke. Ja, also ich gehe ja trotzdem vor die Tür, ich bin ja trotzdem irgendwie mit Außenwerbung konfrontiert. Vielleicht gucke ich irgendwie trotzdem irgendwie auf Prime meine Serie und da läuft ein Pre-Roll oder weiß der Geier was. Vielleicht bin ich auch höchstwahrscheinlich auf TikTok unterwegs oder auf YouTube. Also es wäre natürlich sinnvoll, da immer den roten Faden auch mit reinzubringen.
Mhm.
Was siehst du so als größte Challenge für Brands, wenn sie im Gaming-Bereich aktiv sind?
Ich glaube, irgendwann geht es ja am Ende des Tages immer überall um Growth und um Abverkauf. Und natürlich ist Marketing direkt nicht Abverkauf, aber es ist eben halt ein Mittel, was Abverkauf vereinfacht. Und ich glaube, die Challenge ist eben halt, diese Transition richtig hinzubekommen, weil man kann das nicht zu früh mit reinbringen, bist du direkt am Anfang eben halt mit irgendwelchen Voucher-Codes unterwegs, dann bist du natürlich abgestraft von der Community, ne? Dann, ich sag mal, das ist eine technologisch affine Zielgruppe, die haben, wissen alle, wie ein Adblocker funktioniert, also das würde ich nicht herausfordern, man darf als Brand niemals den Fehler machen, das ist so mein Credo, nicht, also bitte vergisst es, ne? Also die Brand braucht Gaming, nicht umgekehrt. Ne? So, dass dieses Mindset muss der Verantwortliche erstmal verstehen, warum das so ist, weil die letzten 40 Jahre hat ja anscheinend Gaming auch ohne all den ganzen Kram funktioniert. Und wir sind dann natürlich auch in einer sehr, sehr intimen Freizeitsituation, wo du jetzt auch nicht so einfach komplett reingrätschen kannst als Marke und sagen kannst, so ich, ne, die Belästigung, die geht jetzt, ich sag mal, über die klassische Werbeindustrie hinaus und jetzt gehe ich da irgendwie noch in einen Freizeitsektor irgendwie mit rein. Und ich glaube, diese Transition, also es muss natürlich irgendwann passieren, ob das subtil ist, ob das irgendwie mit Abverkaufsmechaniken ist, da gibt es Mechaniken für, aber es muss eben halt im richtigen Momentum eben halt passieren und es darf auf keinen Fall am Anfang passieren. Ne? Und das immer zusammen mit dem Grundverständnis, wie ticken eigentlich die Leute, warum sind die, wie kriegt man die gegriffen, die sind wahnsinnig immersiv, die sind wahnsinnig, die wollen sich beteiligen, die sind überhaupt nicht passiv, also da gibt es auch Parallelen zu TikTok, zu den Communities, die wollen auch immer mitgenommen werden. So, und das ist eben halt so etwas, wo du sagst, okay, darüber erzielst du dann eben halt auch diese Viralität im Gaming.
Um bei euch zu arbeiten, muss man dafür tief in der Gaming-Kultur drin sein und selber spielen?
Ja, also ich beantworte die Frage doppelt, weil um bei uns als Firma zu arbeiten, nein, weil Gaming ist ja auch nur ein Teil von etwas Größerem. Mhm. Wenn du aber jetzt in diesem Bereich arbeiten willst, dann musst du natürlich irgendwie jeden Morgen aufwachen und irgendwie die nächsten Patch-Notes irgendwie schon auswendig runterbeten können und wissen immer, okay, was sind die nächsten 20 Top-Releases irgendwie in den nächsten 3 Monaten, um irgendwie zu wissen, okay, da wird der nächste Hype-Train losfahren und als Marke bin ich vielleicht auch gut daran beraten, wenn das Umfeld passt, wenn das Spiel passt, wenn die Community passt. Das kann ich ja forecasten. Ich kann ja sagen, wann was passiert. Ich sehe die Wishlists im Vorfeld. Ich sehe die Add-ons. Ich sehe die Releases. Ich weiß, wann was passieren wird. Und ich weiß, dass einmal im Jahr FC Sports rauskommen wird und dann eben halt alles mit Fußball voll sein wird. Das ist Forced Error in unseren Augen. Und dieses Knowledge und natürlich auch das Verständnis für die Zielgruppe und für die Mechaniken muss man zwangsläufig mitbringen, um eben halt dann auch passend zu beraten.
Es gibt ja, total verständlich, es gibt ja bestimmt Cases, wo ihr zwar im Gaming affin seid, aber dann in dem einzelnen, in der einzelnen Community oder in der Subkultur oder auf der einzelnen Plattform dann nicht so tief drin wie in anderen Themen wahrscheinlich. Ne? Mhm. Und dann wäre meine Frage, wie ist der Prozess? Also wenn ihr könnt ja nicht alles, ihr könnt ja nicht überall in jeder Gaming-Kultur stattfinden.
Ja, voll,
ne?
Total.
Als Pushfire. Also wie kommt ihr dann da rein? Wie ist dann der Prozess, das zu verstehen, das aufzubohren?
Ja, wie kriegt ihr auch Zugang zu den Communities?
Ja.
Ja, also das Schöne ist, gerade wenn wir über den deutschsprachigen Raum sprechen, haben wir bestimmte Gatekeeper, das sind immer Managementagenturen und davon gibt es gar nicht so viele. Mhm. Ja, das ist das Sprachrohr für die Communities, das ist schon eben auch von der Mechanik her durchaus vergleichbar mit den anderen sozialen Medien. Und mit denen muss man natürlich sprechen und immer natürlich auch in Erfahrung bringen, okay, welche Creator sind dafür passend und ich sag mal ein Stück weit auch in Kollaboration eine Vorselektion irgendwie erstmal für die Leute zu haben. Dann brauchst du natürlich ganz viel Input und Feedback, weil im Zweifelsfall auch wir von außen betrachtet natürlich, genau wie du gesagt hast, nicht jede Community, nicht jede Kultur in- und auswendig kennen können, weil dafür gibt es einfach viel zu viel und dafür sind die viel zu divers. Sondern was wir da eigentlich an der Stelle machen, ist, wir gehen eigentlich voran. Wir bauen die Uhr nicht, sondern wir lesen sie nur. Das ist ja so ein berühmtes Sprichwort auch vom Jan König. König. Mhm. So, und wir gehen da eigentlich nur hin und sagen, pass mal auf, hier geben sich immer Möglichkeiten, das sind Handlungsempfehlungen, das ist die Mechanik und wir können bei der Umsetzung begleiten, aber wir fangen immer jetzt nicht an, selber sozusagen die Creator vorzuselektieren, sondern wir geben da immer Handlungsempfehlungen eng mit unseren Agenturpartnern dann raus.
Wir bauen die Uhr nicht, wir lesen sie nur. Stimmt, das habe ich bei Jan schon mal auf der Demexco gehört.
Genau, im Vortrag.
Das wollte ich mir damals schon aufschreiben. Das muss ich mir aufschreiben, das finde ich sehr gut.
Ja, Grüße super. Gehen raus.
Ja, Grüße, Jan. Cool. Hast du noch eine Frage, Paulina?
Nee, ich bin...
Geflasht.
Wirklich, das ist so viel. Ich muss ja sagen, ich bin gar keine Gamerin. Mhm. Das Einzige, was ich immer mitbekomme, ist, aber das liegt, glaube ich, auch in meinem persönlichen Interesse, dass so Frauen sich halt auch super krass in der Gaming-Community zusammenschließen. Das ist ja auch eine sehr männerdominierte, immer noch Branche ist, sage ich mal. Und da kenne ich so ein paar ganz interessante Cases. Aber ich finde, das ist so ein spannendes Thema, weil ich da so gar nicht drin stattfinde persönlich. Mhm. Und wir auch tatsächlich gar nicht im Gaming-Bereich sind, weil wir auch sagen, hey, das ist nochmal so eine krasse Subkultur, da würden wir uns immer Partner ranholen, das würden wir nie alleine machen, weil da fehlt uns einfach die Expertise. Und deswegen, ich downloade einfach alles gerade, was du erzählt hast, im Winter am Processen, weil ich es einfach so, so spannend finde. Ja. Also gerade in unserer Branche, es ist, glaube ich, jede Folge ist das Thema, aber das Wort Communities wird ja gerade so hochgehalten. Das ist ja irgendwie der new Buzzword.
Ja.
Ich verstehe bis heute nicht so richtig, was der Unterschied zu einem Tribe ist oder zu einer interessenbasierten Gemeinschaft. Aber anyways. Und das sind halt mal Communities. Ne? Also das ist halt wirklich mal so Hardcore Communities. Also ja, super, super spannend. Super spannend.
Wenn du so die Gaming-Konsumenten mal irgendwie runterbrichst oder irgendwie so beschreiben möchtest, dann sind das alles, und das zeichnet jeden Einzelnen von denen aus, Die-Hard-Fans für die Sache. Ne? Mm. Also es ist ja völlig, es bringt mir 0,0 im Alltag all dieses Wissen irgendwie rund um die Spiele, um die Mechaniken, um die Communities. Ich sag mal, ich für mich als Konsument irgendwie, da habe ich nichts von. Das ist pure Freizeit, pure Liebe ist es. Ja? Mm. So, und das ist der springende Punkt, ne? Wenn du es schaffst, diese Liebe eben halt auf deine Brand zu übertragen, das ist der heilige Gral. Da muss man hin. Und deswegen ist immer diese Community, unabhängig von der Größe und von der wirtschaftlichen Stärke dahinter, so relevant, weil die diese Liebe schon per se in sich drin tragen.
Ja. Mhm. Super interessant. Was gibt es so für Trends, die du gerade siehst im Gaming und Social?
Ich sehe verschiedene Trends. Ein ganz großer ist sicherlich das Thema technologische Weiterentwicklung. Was meine ich damit übersetzt? Konkret die Unreal Engine. Also es ist im Prinzip so, dass jedes Spiel oder jeder Titel hat eine eigene Grafik-Engine. Das ist also eine Zusammenflechtung von den Polygonen und den Pixeln und dem ganzen Kram. Jada, jada. Aber es gibt immer Fotorealismus auf Knopfdruck. Und jetzt kommt der Knaller. Das ist ein Open-Source-Tool. Also ich hab das selber bei mir auf dem Rechner und ich könnte jetzt hingehen, in Fotorealismus jetzt hier irgendwie eine Wüstenlandschaft reinzubauen. Und jetzt das irgendwie zu kombinieren mit AI und Co., das ist sehr interessant. Und man sieht jetzt schon die ersten Content-Creator, die, ich sag mal, auch wenn sie live streamen und irgendwie da sind, haben sie genau wie im Spiel auch vor der Kamera auf einmal ein virtuelles alter Ego sitzen. Hm. Also der eine sitzt irgendwie da als Ork, ne, und der ist nicht verkleidet, sondern das ist in Echtzeit immer gerendert. Und da gibt es irgendwie auch prominente Beispiele übrigens auch aus der weiblichen Community. Code Miku, gerne mal checken. Ne? Das ist eine Coderin, aus Amerika kommt sie. Und was die da eben hat zaubert und wie die sich verwandelt und morpht vor der Kamera, einfach insane. Und das gibt natürlich wieder ganz neue Möglichkeiten, irgendwie auch mit den Communities zu interagieren, die Brands irgendwie spielerisch zu integrieren, neue Mechaniken. Und das finde ich irgendwie sehr, sehr interessant, immer weiter zu verfolgen. Und das ist natürlich auch, wird ja auch eng mit Film vernetzt und Co. Viele Sachen werden inzwischen auch schon mit der Unreal Engine dort produziert in Hollywood. Und auch da kann natürlich wieder eben halt Stichwort Product Placement, Kollaboration mit den Protagonisten, mit den Schauspielern, auf deren Social Media Kanäle verlängern und dann eben halt auch wiederum in die Gaming-Welt, weil Film und Gaming ja auch bekanntermaßen sehr, sehr eng beieinander liegen. Also viele, viel neuer Playground, das ist sicherlich das eine. Und das andere ist immer noch, ich weiß, du hast es eben schon gesagt, Community, Community, Community. Ja. Also das ist wirklich das A und O, die zu verstehen, mit denen im Dialog zu bleiben und das liebe Wort Augenhöhe nicht zu vergessen als Marke. Ne?
Ja, ich fand das so ein geiles Zitat, was du eben gesagt hast. Die Marke braucht Gaming. Und nicht Gaming braucht die Marke.
Ja, ich würde sogar...
Ich glaube, das gilt sogar für alles, also für jede Marke eigentlich, ne, wenn wir über Community sprechen.
Total. Ne? Also das ist ja immer eine Community, die sich ihrem eigenen Wert natürlich auch bewusst ist, weil sie jahrzehntelang von der Werbeindustrie verschont geblieben sind. Und jetzt gab es Corona und jetzt kommt eine riesige Welle auf sie zu. Und jetzt ist natürlich auch eine Skepsis gegenüber dieser Industrie natürlich logischerweise da. So, warum jetzt und warum nicht irgendwie schon vor 10, 20 Jahren? Da waren wir doch, haben wir doch eure unbeliebten Kellerkinder. Ne? Warum sind wir denn jetzt auf einmal so interessant für euch? Fun Fact übrigens, der durchschnittliche Gamer in Deutschland ist 37 Jahre alt. Hm. Bestes Alter, um Advertising da zu betreiben. Ja, da ist irgendwie auch schon eine gewisse Kaufkraft hinter. Ne? Und wenn du jetzt aber in die Zielgruppen runtergehst, dann sagst du irgendwie von Gen X, Millennials, Gen Z, je jünger du wirst, umso höher wird der Zielgruppenanteil der nachrückenden Gamer. Also bei der Gen Z ist es teilweise bis zu 80%, dass immer die Spiele nicht nur interessiert, sondern auch aktiv nutzen. Und warum ist das so? Ja, weil eben hat auch Gaming inzwischen auf dem Mobile-Smartphone wunderbar funktionieren kann, ohne Einschränkungen. Die technologische Einstiegshürde und ein High-End-Rechner fällt weg. Mhm. Also deswegen Technologie auch in dieser Perspektive ein Auslöser für neue Trends und neue Möglichkeiten für die Marken.
Ja, super, super aufregend. Ich habe, das fällt mir gerade ein, das hatte ich gestern zufällig gesehen, weil du meintest das eingangs auch, dass Gaming im Endeffekt in der Unterhaltungsindustrie im Wettbewerb steht und auch mit Netflix und Co. Mhm. Und Netflix hat ja auch Gaming, also Netflix hat ja deswegen auch Games gelauncht. Das
genau
macht
deswegen
unendlich viel Sinn.
Habt
ihr
die schon mal gespielt?
Ja.
Und?
Es sind Lizenzthemen, das sind typische Smartphone-Spiele. Ich bin nicht so der Smartphone-Gaming-Fan, das liegt aber immer an meiner Heritage. Ich bin halt Die-Hard-PC-User und ich komme auch aus dem E-Sport. Deswegen kann ich mit Adventuren und so einem Kram relativ wenig anfangen. Mhm. Aber zur Verlängerung dessen finde ich es gut, ist sogar in der App integriert, habe ich gesehen. Du musst natürlich dann trotzdem den Workaround über den Play Store machen, um sie runterzuladen oder mit dem Apple iStore. Mhm. Aber in der Summe muss ich sagen, ich glaube, es ist jetzt nicht wirklich im Fokus richtig beworben worden. Und ihr könnt mal googeln. Selbst 2019 schon hat der damalige CEO von Netflix gesagt, wir verlieren nicht gegen HBO und Co., wir verlieren gegen Gaming gerade. Weil die Ressource sind immer nicht diese 12, 13, 14,99 Euro im Monat, sondern die Ressource ist die Zeit. Mhm. Und beides parallel funktioniert immer nicht. Und das ist der Wettbewerb.
Ich habe das Gefühl, Netflix analysiert das immer sehr schlau, wer eigentlich ihre Competitors sind. Also ich hatte das Gefühl, es war noch nie HBO, es war noch nie Disney, es ist immer das Gaming, es ist TikTok, es ist immer the next big thing irgendwie, also voll. Oder die denken halt immer ein bisschen weiter. Ne?
Ja, die haben es geschafft, sich nicht auf ihr direktes Wettbewerbsumfeld zu fokussieren, sondern auf den Need, auf das Interesse, auf das Bedürfnis, was die Menschen haben. Ne?
Voll.
Sag mal, ich glaube, so langsam, Polina, müssen wir zum Abschluss kommen.
Ja,
ne?
Schade.
Ja, ich habe noch vielleicht eine Frage, die mir gerade noch einfällt. Generell, wie nutzt ihr in diesem ganzen Kontext AI oder bei euch auch in der Agentur? Was spielt das da für eine Rolle? Was für Use Cases habt ihr da?
Ich habe gehofft, um die Frage rumherum zu
kommen. Ach, schade. Schade.
Immer
wir können das
AI
rausschneiden.
Nein, Spaß. Ja. Also ich bin ganz ehrlich, wir haben jetzt noch nicht den ultimativen Use Case für AI für uns gefunden. Und ich glaube, da sind da draußen noch viele andere Agenturen, die immer auch noch diesen Use Case suchen. Wenn es darum geht, Daten zu analysieren, dann haben wir da schon recht gute Workarounds gefunden für uns. Jetzt gerade irgendwie in der Vermarktung, in der Skalierung, wenn du immer große Zahlen und viele Fakten hast, dann kann man es wunderbar runterbrechen. Ansonsten ist das eher für uns ein neues Instrument, was, ich sag mal, unseren kreativen Prozess mit begleitet, was uns ein bisschen unterstützt, wenn du mal eine völlig verrückte Idee hast, ne, die jetzt im Zweifelsfall auch nicht den Kunden erreicht, aber um das eben halt auch mal zu verbildlichen und daraus abzuleiten, okay, was hätte das eigentlich für eine Konsequenz, was würde daraus resultieren, hilft uns das eben halt schon, aber es ist eben halt eher ein, ich sag mal, ein je nachdem, in welchem Bereich du reinschauen würdest, ein unterschiedlicher Einsatzzweck. Mhm. Es ist auch nicht selten so, dass wenn Teams mich eben halt Dinge fragen, wo ich mir denke, okay, ich habe vielleicht selber die Antwort nicht, aber autodidaktisch könnte ich mir das wahrscheinlich mit ChatGPT relativ einfach schnell reinziehen, dieses Wissen. Das ist natürlich so der klassische Use Case. Ja. Ne? Aber wir haben jetzt noch nicht so den einen AI-Case.
Ich finde es aber auch sehr, sehr erfrischend, dass hier einfach mal jemand sitzt, der ganz ehrlich ist, weil ich glaube, so geht es 99% aller Menschen gerade. Und es sitzen aber 50% hier und erzählen dann immer groß und ja, und dann machen wir natürlich noch dies und machen noch das und ja, so weit sind wir halt. Also ne, genau die Sachen, die du gerade erzählst, man hat es irgendwie im Kreativprozess auch mit dabei als Challenger. Ne?
Ja.
Irgendwie, hey, gib mir mal 10 Ideen. Und wenn irgendjemand aus dem Team dann ankommt mit genau den 10 Ideen, ist halt so, ey, nee, irgendwie, wir müssen was Neues kombinieren.
Voll.
Oder was Neues, wirklich was Neues kreieren. Und klar, du machst halt, hast halt Prozesse teilweise effizienter, weil du halt eine E-Mail halt auch mal eben von ChatGPT schreiben lassen kannst. Aber ansonsten.
Macht ihr das denn auch so? Also so wie wir?
Ja, ich glaube, es trifft es eigentlich tatsächlich ganz gut. Wir haben es ein bisschen anders integriert. Wir haben eine AI-Taskforce bei uns, was ganz cool ist. Also die sitzen wirklich all day long da dran und probieren halt super viele Tools aus. Wir sind so ein bisschen in der Produktion. Benutzen wir Runway doch dann öfter nochmal, gerade halt, wenn es um, das hast du aber auch gesagt, Moodboarding und so geht. Ich glaube, das gestaltet es schon sehr viel effizienter. Klar, Meetings zusammenfassen, da gibt es ja so ein paar Tools, aber das ist alles halt auch noch relativ the basics und jetzt nichts, wo ich sage, hey, irgendwie, wir sind jetzt 20% profitabler, weil wir dieses eine Tool haben und wow, alles sieht 50% geiler aus. Es stimmt, es stimmt einfach nicht.
Ja, 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 voll.
Ja.
Nice. Dann unsere Abschlussfragen, oder?
Was ist denn eine geile Kampagne oder ein geiles Asset, irgendwas richtig Nices, was du in letzter Zeit auf Social gesehen hast?
Ja, ich war astonished über den Case von Marc Jacobs. Da gab es den Duft Perfect, der rausgebracht wurde. Und ich bin totaler Fan davon, wenn Kampagnen und Ideen so simpel wie möglich sind und eben halt auch den Rahmen spannen, aber trotzdem ausreichend Freiraum geben. Und ich glaube, es ist immer auch so ein schmaler Grad, auch gerade bei Social Media und Creator-Themen. Und aus dem Duft Perfect haben sie die Kampagne Perfect As I Am gemacht. Also ein Riesenthema eigentlich aktuell auch in der Zielgruppe. Totaler Zeitgeist getroffen. Ne? Jeder von uns ist exakt perfekt, genauso wie er ist. Und niemand soll sich für irgendetwas an sich, an seinem Körper, an seiner Art schämen müssen. Und das haben sie zusammen mit einem großen Ricky Johnson, glaube ich, großen Content Creator auf TikTok gelauncht. Dann haben sie daraus eine Challenge gemacht, eine Hashtag-Challenge, um eben halt die Communities mitzunehmen. Und ich habe gelesen im Ergebnis, dass sie über 10 Milliarden Views auf diesen Hashtag generiert haben. Das muss man sich mal reinziehen. Die Bevölkerung, also mehr als die globale Weltbevölkerung. So, wenn wir jetzt in Unique-Usern sprechen würden, geht das natürlich gar nicht, weil A, haben wir nicht so viele Menschen auf dem Planeten, B, hat nicht jeder TikTok drauf. Also hast natürlich, ich sag mal, auch eine Überlappung über die Communities. Aber alleine die Reach über eine total simple, aber geniale Idee, das finde ich halt einfach, das macht einen super Case aus. Und das passt irgendwie auch perfekt eigentlich zu TikTok und zeigt A, was hat die Plattform für eine Power? Und B, was kannst du irgendwie auch Kreatives damit tun? Und C, wie kannst du als Marke dich sogar damit positionieren? Ich meine, ich mache einen Duft, aber ich sage eben halt, hey, ich habe ein klares Statement für euch.
Ne?
Ja. So, und das ist einfach, du deckst so viele Themen irgendwie mit einem Schlag ab und bist noch total simpel in der Kommunikation. Versteht jeder? Perfect Case für mich.
Nice.
Mic drop. Packen wir euch in die Shownotes. Kenne ich tatsächlich. Kennst du den
Case? Nee, ich kenne den Case auch nicht. Nee.
Okay.
Mm. Check den mal aus.
Okay. Ja, richtig gut. Danke für die Inspo.
Ja,
ist gut.
Ich hatte jetzt Sorge, dass ihr total gelangweilt ist. Oh, da kennen wir doch schon.
Nee, ich hätte jetzt meinen Senf dazu gegeben, aber kann ich gar nicht, weil ich ihn nicht kenne. Zweite Frage.
Yes.
Wer soll nach dir auf diesem wunderschönen grünen Stuhl sitzen?
Ja, ich habe da auch drüber nachgedacht und ich fände es total cool, den Alessio Borgmeier euch mal ans Herz zu legen. Ich stelle euch gerne in Kontakt her. Das ist der Founder und CEO von der Social-Media-Plattform aus Deutschland, Jodel. Studentenplattform, ja.
Das ist ja
sind
geil.
Immer noch voll around. Wir haben auch lange Zeit mit denen eng zusammengearbeitet.
Finde ich und super spannend.
Genau, das habe ich mir auch gedacht, weil irgendwie nochmal so die Inside-Out-Perspektive eines sozialen Netzwerkes, auch einem Netzwerk, was jetzt irgendwie gefühlt durch TikTok und Co. natürlich jetzt gar nicht mehr so prominent irgendwie überall da ist. Aber für mich ist es ein Hidden Champion. Wir haben geile Mechanics und vielleicht ist das für euch auch ein cooler Gesprächspartner.
Witzig, dass du Hidden Champion sagst, weil OMR hat nämlich mal ein Heft über die rausgebracht mit dem Titel Hidden Champions.
Ja.
Und also da waren ein paar andere Plattformen und da habe ich mich so in Jodel verliebt. Ich habe es mir nie ausprobiert, auf dem Handy gehabt, aber ich habe mir echt ein paar geile Cases angeguckt und ich finde die Plattform an sich so, so spannend und wie du sagst, ich glaube, die ist auch noch total relevant. Es reden nur alle über TikTok und keiner über Jodel, aber ich glaube, die ist total präsent. Super gerne, habe ich richtig Bock drauf.
Cool.
Richtig Bock.
Nice, starke Idee.
Ja.
Freuen wir uns drauf.
Hauen wir mal an.
Ja, cool.
Jetzt ist es schon vorbei.
Ja, traurig, geht immer so schnell.
Oh. Super schnell.
Ja. Aber schnell ist, wenn es schnell umgeht, ist ja gutes Zeichen. Ne?
Würde ich auch sagen.
Ich fand auch sehr kurzweilig. Vielen Dank nochmal, hat sehr viel Spaß gemacht.
Danke, dass du da warst. Ciao, ciao.
Ciao, ciao, bleib jung.
Das war's mit der Folge zu Gaming und Social Media Marketing. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr Fragen, Anregungen, Ideen habt, schickt das gerne an uns. Würde uns sehr freuen. Und ansonsten...
Und folgt uns mal auf Instagram. Wir machen da coole Umfragen.
Ja, jetzt ist die Moral über Bord.
Ja.
Nee, aber schaut da gerne rein. social.vita.berlin. Freuen uns, wenn ihr am Start seid. Liebe Grüße und habt noch einen ganz tollen Tag.